Hey Leute, bevor wir anfangen, noch kurz zu mir. Mein Name ist Patrick und mich kennt der ein oder andere vielleicht durch meinen YouTube-Kanal Insolito. Da bearbeite ich auch wahre Verbrechen, aber visuell aufbereitet, also mit Bild zum Ton. Viele von euch haben sich aber gewünscht, dass es auch nur Ton gibt, deshalb hört ihr das hier. Sollte jemand dabei sein, der noch kein Abonnent auf YouTube ist, würde ich mich freuen, wenn ihr vor, beim oder nach dem Hören ein Abo dalasst. Vielen Dank schon einmal im Voraus. Und ansonsten gibt es nicht mehr viel zu sagen. Ich hoffe, euch geht es gut. Ihr habt einen guten Morgen, Mittag oder Abend, je nachdem, wann ihr die Folge hört. Und damit geht's dann auch los mit dem heutigen Fall. Das Polizeibüro in Griffin in Georgia hat im April 2016 alle Hände voll zu tun. Die Frau von einem der Polizisten hat sich nach einer Ehekrise versucht, das Leben zu nehmen. Als hätte der gerade einmal 21-jährige Matthew nicht bereits genug damit zu tun, sich nun alleine um seine beiden kleinen Kinder zu kümmern, wird nun auch noch der Vorwurf immer lauter, dass er versucht haben soll, seine Frau Jessica umzubringen. Die Kollegen und Freunde von Matthew setzen nun alles daran, ihn aus dieser misslichen Lage zu retten. Doch ist es überhaupt so, wie es scheint? Oder war es Matthews diabolischer Plan, Jessica, die Mutter seiner Kinder, auf brutale Art und Weise hinzurichten? Als man nicht mehr davon ausgeht, eine Antwort auf diese Fragen zu erhalten, passiert das Unglaubliche. Jessica erwacht aus dem Koma. Jessica und Matthew lernten sich bereits auf der Highschool kennen. Sie besuchten beide die ortsansässige Highschool in Spalding County in Georgia. Als sie ein Paar wurden, war Jessica gerade einmal 15 Jahre alt, Matthew ein Jahr älter. Während er ein beliebter Footballspieler und zusätzlich der Enkel des Polizeichefs war, war Jessica eher eine Außenseiterin. Ihre Eltern wollten sich nicht mehr um sie kümmern, als sie gerade einmal 3 Jahre alt war. Von da an wuchs sie bei ihren Großeltern auf. Als Jessica und Matthew 1 Jahr zusammen waren, wurde Jessica schwanger. Die beiden entschlossen sich dazu, das Kind zu behalten und zogen in eine gemeinsame Wohnung. Bald darauf wurde ihr Sohn Tollin geboren. Matthews Vorbild war stets sein Großvater Wendell Beam. Er wollte unbedingt in seine Fußstapfen treten und ebenfalls Polizist werden. Und tatsächlich schlug er direkt nach der Schule diesen Karriereweg ein und arbeitete bald darauf beim Griffin Police Department. Matthew nahm seinen Job sehr ernst. Von seinen Kollegen wurde er stets als äußerst gewissenhaft, gesetzestreu und loyal beschrieben. Auf der anderen Seite wurde er aber auch zunehmend kontrollierender gegenüber Jessica. Er trug immer ihre Autoschlüssel bei sich, damit sie nicht ohne ihn irgendwo hinfahren konnte. Er schrieb ihr vor, wen sie wann und wie lange treffen durfte. Selbst bei ihrer Familie. Außerdem durfte sie keine EC oder Kreditkarte besitzen, da Matthew stets die volle Kontrolle über ihr gemeinsames Einkommen haben wollte. Jessica ließ sich das nicht einfach gefallen. Ständig kam es wegen Matthews Kontrollsucht zu Konflikten zwischen den beiden. Zweimal ging sie dabei auf ihn los und schubste ihn. Matthew, der als Polizist das Gesetz zu nutzen wusste, meldete in beiden Fällen ihr Vergehen umgehend der Polizei. 1 Jahr nachdem Tollin geboren wurde, wurde Jessica erneut schwanger. Aber nicht von Matthew. Die beiden waren eine kurze Zeit lang getrennt gewesen und Jessica schlief in dieser Zeit mit einem anderen Mann. Sie hatte Matthew davon erzählt und er wusste auch, dass das zweite Kind nicht von ihm sein würde. Dennoch erklärte sich Matthew bereit, es wie seinen eigenen Sohn großzuziehen. Bald darauf kam der kleine Tyler zur Welt. Um ihr Glück perfekt zu machen, heirateten Jessica und Matthew kurz danach. Aus der ehemaligen Jessica Lester wurde nun Jessica Boynton. 6 Monate nach der Hochzeit fand Jessica heraus, dass Matthew die ganze Zeit über eine Affäre hatte. Bei der Frau handelte es sich um seine Kollegin Courtney Calloway. Für Jessica war das Ende der Beziehung. Sie besaß ein Notizbuch, das sie versteckt hielt und schrieb darin alles auf, was sie für eine Scheidung regeln müsste. Sie notierte sich auch Infos über das Sorgerecht und wer was aus dem Haus bekommen würde. Außerdem hatte sie sich heimlich einen Job gesucht und bereits einige Sachen zusammengepackt. Es schien so, als wäre Jessica bereit für einen Auszug und ein selbstständiges Leben. Sie hatte sich auch alles aufgeschrieben, was Matthew tat, vermutlich in der Hoffnung, dadurch später das Sorgerecht zu erhalten. Am 14. April 2016 ging gegen 21 Uhr erneut ein Anruf bei der Polizei ein. Matthew beschwerte sich wieder darüber, dass Jessica ihn anschreien und schlagen würde. Zu diesem Zeitpunkt war Jessica 19 und Matthew 21 Jahre alt. Um den Streit zu deeskalieren, hat Jessica die Kinder genommen und ist mit ihnen zu den Nachbarn gegangen. Um 22 Uhr schrieb Matthew ihr, dass sie noch einkaufen müssten. Gemeinsam mit den Kindern fuhren sie zu einem Walmart. Um 22.30 Uhr wurden sie dort von den Überwachungskameras dabei aufgenommen, wie sie sich weiter stritten und Jessica vor Matthew aufgebracht den Supermarkt verließ. Der Streit setzte sich auf dem Parkplatz fort und Jessica wollte zunächst nicht bei Matthew ins Auto steigen. Nach kurzer Überlegung tat sie es schließlich doch und sie fuhren nach Hause, wo sie gegen 22.45 Uhr ankam. Ein Nachbar schildert später, dass er um 23 Uhr zwei Schüsse aus dem Haus der Boyntons gehört habe. Er alarmierte nicht die Polizei, da er nur kurz darauf Matthew sah, wie dieser völlig unbeeindruckt aus dem Haus kam und davonfuhr. Matthew traf sich an diesem Abend mit seinem Kollegen Joshua Guthrie zum Essen in einem Waffle House. Zunächst aßen die beiden und unterhielten sich. Doch um 0.54 Uhr erhielt Matthew plötzlich eine SMS von Jessicas Handy. Darin schrieb sie: "Ich kann das nicht mehr. Kümmer dich um Tollin und Tyler. Bitte sag ihnen jeden Tag, dass ich sie liebe. Ich leide jetzt schon eine ganze Weile und niemand hat es bemerkt. In letzter Zeit konnte ich die Person im Spiegel nicht mehr wiedererkennen. Das ist nicht das erste Mal, dass ich Suizidgedanken habe. Ich liebe dich und die Jungs." Kurz nachdem Matthew die Nachricht gelesen hatte, antwortete er seiner Affäre Courtney auf einen Witz, den sie ihm ein paar Stunden zuvor geschickt hatte. "Haha, sorry, ich habe darüber nicht nachgedacht. Lol." Erst nach der Nachricht an Courtney kontaktierte Matthew die Polizei und bat seine Kollegen darum, bei ihm zu Hause nach dem Rechten zu sehen. Seine Dienstwaffe lag zu Hause. Und das war natürlich im Zusammenhang mit einem angekündigten Selbstmord besorgniserregend. Das sagt er zumindest seinen Kollegen so. Er kündigte außerdem an, sich selbst auch direkt auf den Heimweg zu machen. Dort kam Matthew einige Zeit vor den Beamten an und kontaktierte bereits nach wenigen Minuten über Funk seine Kollegen und berichtete ihnen, dass er angeblich zwei Schüsse gehört habe und Verstärkung bräuchte. In die Wohnung traue er sich nicht allein und so würde er vor dem Haus auf die Unterstützung warten. Kurz darauf trafen die Einsatzkräfte gemeinsam mit einem Notarzt ein und ließen keine Zeit verstreichen. Sie rannten in die Wohnung und fanden zunächst Tollin schlafend in seinem Bett vor. Tyler war wach und weinte. Als sie in den Kleiderschrank im Schlafzimmer schauten, fanden sie dort die bewusstlose Jessica vor. Sie lag mit einer starken Kopfverletzung auf einem blutigen Kissen. Auf dem Regal neben ihr befand sich ihr Notizbuch, das sie sonst immer versteckt hatte. Und unter ihrem Körper lag Matthews Dienstwaffe. Matthew schien am Boden zerstört zu sein. Er weinte und schilderte erneut detailliert den Abend. Laut ihm hätten sich die beiden zu Hause noch weiter gestritten. Und als Matthew zum Essen gehen wollte, hätte Jessica eine Panikattacke erlitten und stark geweint. Sie hätte sogar kurz gefordert, dass Matthew einen Krankenwagen rufen solle. Doch dann sei sie wütend zurück in die Wohnung gelaufen, weswegen Matthew sich dagegen entschied. Etwa eine Stunde später wurden Jessicas Großeltern von Polizeibeamten geweckt, die Wendell Beam, Matthews Großvater, geschickt hatte. Die Beamten erklärten den fassungslosen Großeltern, dass Jessica tot sei, da sie sich in den Kopf geschossen habe. Die Aussage war zu diesem Zeitpunkt allerdings sehr merkwürdig, da Jessica noch lebte und ins Krankenhaus gebracht wurde. Die Polizisten konnten also weder von einem Kopfschuss wissen, noch dass Jessica gestorben ist. Auch ein Selbstmord war nie bestätigt worden. Jessicas Großeltern konnten die Aussage ebenfalls kaum glauben. Ihre Enkelin war zu keinem Zeitpunkt depressiv gewesen. Sie machten sich sofort auf den Weg zu Jessica. Am Krankenhaus angekommen, erfuhren sie von offizieller Seite, dass Jessica noch lebte. Sie war mit einem Rettungshubschrauber in die Klinik eingeliefert worden und befand sich in einem äußerst kritischen Zustand. Aber sie lebte noch. Auch der vermeintliche Kopfschuss hatte sich nie so zugetragen. Es befanden sich keinerlei Blutspritzer im Kleiderschrank und Jessica hatte keine Schmauchspuren an ihren Händen. Dafür fand man zwei Einschusslöcher in unterschiedlichen Wänden des Kleiderschrankes. Eines davon in einer ungefähren Höhe von einem Meter, mit der Schussrichtung von unten nach oben. Man ging davon aus, dass die Waffe losging, als jemand sie fallen ließ. Jessicas Kopfverletzung stammte aller Voraussicht nach von einem stumpfen Gegenstand und war keine Schussverletzung. Wer würde sich umbringen, indem er zweimal in die Luft schießt und sich schlussendlich so lange mit einem anderen Gegenstand auf den Kopf schlägt, bis er das Bewusstsein verliert? Vermutlich die wenigsten. Außerdem berichtete der Nachbar von den zwei Schüssen um 23 Uhr. Die Schüsse, die Matthew zwei Stunden später gehört haben will hingegen, hatte außer ihm niemand wahrgenommen. Wenn man davon ausgehen würde, dass Jessicas Selbstmordversuch bereits um 23 Uhr stattgefunden hat, wäre die SMS, die sie fast zwei Stunden später an Matthew gesendet hat, ein Rätsel. Wie hätte sie das tun sollen? Jessicas Großeltern waren sich jedenfalls schnell sicher, dass die SMS nicht von ihrer Enkelin verfasst wurde. Der Schreibstil passte nicht zu ihr. Dafür passe er, laut ihrer Aussage, zu Matthew. Kurz bevor Matthew seine Kollegen kontaktierte, um die beiden Schüsse zu melden, schrieb er außerdem noch eine Nachricht an seine Affäre Courtney. Darin hieß es: Gib mir ein bisschen, um zurückzuschreiben. Lange Geschichte, erzähle ich dir später. Also wir wissen, dass Matthew kurz bevor er seine Kollegen kontaktierte, noch mit Courtney geschrieben hat. Zudem sagte er, dass er die Wohnung nie betreten habe, da er bereits im Treppenhaus die Schüsse gehört und sich daraufhin nicht in die Wohnung getraut habe. Doch der Tatort und die gesamte Wohnung der Boyntons wurde von den Ermittlern fotografiert. Und auf einem der Bilder sieht man Matthews Handy in der Küche neben der Mikrowelle liegen. Wie kann das dahin gelangt sein, wenn er doch nie die Wohnung betreten haben will? Matthew und seine Kollegen behaupteten später, dass er das Handy die ganze Zeit bei sich hatte, bis er es kurz einem Kollegen gab. Dieser müsste das Handy versehentlich in der Küche abgelegt haben. Diese Aussage könnte mit viel Fantasie noch stimmen. Doch auf Bodycam-Aufnahmen der Polizisten konnte man sehen, dass Matthews Handy bereits in der Küche lag, als sie das erste Mal die Wohnung betreten haben. Gemessen daran, dass Matthew kurz bevor er die Schüsse meldete, noch mit Courtney schrieb, muss er die Wohnung sehr wohl betreten haben. Das würde bedeuten, dass nicht nur Matthew lügt, sondern dass ihn sogar das gesamte Polizeibüro deckt. Vielleicht noch einmal zur Erinnerung, bei dem Chef des Polizeibüros handelt es sich um Matthews Großvater. Bildet euch selbst ein Urteil darüber, was das für die weitere Entwicklung des Falles bedeuten könnte. Am nächsten Morgen wurde Matthew verhört von seinen Kollegen. Dabei behauptete er, dass er sich von Jessica habe scheiden lassen wollen, da er erfahren habe, dass das zweite Kind nicht von ihm sei. Außerdem hätte er lediglich eine freundschaftliche Beziehung zu Courtney gepflegt. Er gehe davon aus, dass Jessica sich umbringen wollte, weil sie es nicht verkraftet hat, dass er sich scheiden lassen wollte. Zusätzlich gibt er an, den ganzen Abend über die gleiche Kleidung getragen zu haben. Das hat sich aber ebenfalls mit den Bodycam-Aufnahmen seiner Kollegen widersprochen. Dort trug er etwas anderes als zuvor auf den Überwachungsaufnahmen des Walmarts. Nach drei langen Wochen der Ungewissheit erwachte Jessica schließlich aus dem künstlichen Koma. Doch leider hatte sie keinerlei Erinnerungen mehr an die Tatnacht. Mittlerweile war der Vorfall von Matthews Polizeirevier als Selbstmord eingestuft worden. Tatwaffe sei Matthews Dienstwaffe gewesen. Davon abgesehen, dass Jessica nicht tot war und die Einstufung als Selbstmord daher sowieso fehlerhaft war, sprachen gegen beide Aussagen die Arztberichte des Krankenhauses. Eine psychologische Untersuchung ergab, dass Jessica eine sehr positive Person war, die keine suizidalen Anzeichen aufwies. Und ihre Verletzung befand sich oben auf ihrem Kopf. Sie hätte die Waffe also von oben ansetzen und nach unten schießen müssen. Das wäre eine sehr ungewöhnliche Art, einen Suizid auszuüben. An ihren Händen befanden sich außerdem keine Schmauchspuren. Ob Matthew Schmauchspuren an seinen Händen oder seiner Kleidung hatte, weiß man nicht, weil das nie untersucht wurde. Jessicas Kopfverletzung war zudem keine Schussverletzung. Es handelte sich um eine starke Verletzung durch Gewalteinwirkung mit einem anderen Objekt, wie eben schon gesagt. Aber da der Fall als Suizid eingeordnet wurde, wurde nie nach einer anderen möglichen Tatwaffe gesucht. Jessica selbst sagte: Ich weiß nicht wirklich, was in dem Schrank passiert ist. Ich weiß nur, dass ich nicht versucht habe, mich umzubringen. Ich glaube, ich wurde mit etwas auf den Kopf geschlagen. Auf die Frage, wer sie geschlagen haben könnte, antwortete Jessica: Matthew. Ich glaube, es war im Eifer des Gefechts. Er war wütend auf mich. Ich glaube, es ist einfach so passiert. Ich denke nicht, dass er es absichtlich getan hat. Oder zumindest vermute ich das. Sie war sich allerdings sicher, dass die SMS, in der sie ihren Suizid angekündigt hat, nicht von ihr stammte. Darin stand: Ich liebe dich. Ich hätte das nicht zu ihm gesagt. Sie ging davon aus, dass Matthew die Nachricht schrieb, um seine Spuren zu verwischen. Jessica vermutete, dass Matthew ihr Tagebuch gefunden und gelesen hatte. Er wäre darüber verärgert gewesen, dass sie darin seine Affäre dokumentierte und plante, das alleinige Sorgerecht für ihre Söhne zu bekommen. Außerdem gab Jessica an, dass einige Seiten aus dem Tagebuch fehlten. Und tatsächlich hatte jemand mehrere Seiten herausgerissen. Ich will ihm nicht die ganze Schuld zuschieben, aber er ist die einzige Person, die es getan haben könnte. Einige Wochen vergingen. Matthew zog mit einer neuen Freundin zusammen. Zu Courtney hatte er keinen Kontakt mehr. Er durfte auch wieder als Polizist arbeiten und man hatte ihm das volle Sorgerecht für seine Kinder zugesprochen, da Jessica ja laut dem Polizeibericht suizidal wäre. Jessica versuchte das Urteil mit ihrem Krankenhausbericht, der das Gegenteil aussagte, zu widerrufen. Aber Matthew verwies darauf, dass Jessica in der Vergangenheit mehrfach handgreiflich ihm gegenüber geworden sei und erwirkte damit eine einstweilige Verfügung. Jessica durfte sich von nun an ihm und ihren Kindern nicht mehr als 300 Meter nähern. Der Fall wurde ad acta gelegt. Im Abschlussbericht stand immer noch der Selbstmord und Jessica wurde in ihm für tot erklärt. Niemand schien etwas daran ändern zu wollen. Matthews Polizeidienststelle war allerdings in der Vergangenheit schon mehrfach in Verruf geraten, da sie andere Fälle manipuliert oder zu früh geschlossen hatten. Doch nichts davon trug Konsequenzen mit sich. Auch Jessica war sich sicher, dass das Polizeibüro Matthews Tat vertuscht hatte. Wenn er ein normaler Mensch gewesen wäre, hätte man ihn ins Gefängnis gesteckt. Auf die Frage, ob sie davon ausgehe, dass die Tat vertuscht wurde oder ob nur schlampige Arbeit geleistet wurde, antwortete sie: Ich glaube, es ist beides, schlampig und vertuscht. Am 28. Juli 2017 klagte Jessica Matthew an, da er noch mehrere Sachen von ihr besaß, die er ihr nicht zurückgeben wollte. Unter anderem einen Laptop, ihre Zahnspange, Kleidung und vieles mehr. Matthew stritt vor Gericht ab, die Sachen noch zu besitzen und unterschrieb eine Erklärung, in der er versicherte, nichts mehr von Jessica zu haben. Doch bald darauf fand Matthews Freundin eine Sporttasche, in der sich die beschriebenen Gegenstände befanden. Auf einigen davon stand auch Jessicas Name, wodurch eindeutig klar wurde, dass sie tatsächlich Jessica gehörten. Zunächst sollte auch diese Tatsache nicht bekannt gemacht werden. Doch Will Sanders, ein LKW-Fahrer und Privatermittler, bekam Wind davon. Ihm war Matthews Polizeidienststelle bereits seit mehreren Jahren aufgefallen und immer wieder versuchte er zu beweisen, dass die Ermittler Fälle vertuschen. Er hatte auch versucht, dass die Ermittlungen in Jessicas Fall wieder aufgenommen werden. Dank seinem Einsatz gelangte die Reisetasche mit Jessicas Sachen schließlich doch auf die Dienststelle. Die Kollegen bedankten sich zunächst bei Will. Doch der Privatermittler war ihnen immer schon ein Dorn im Auge gewesen. Sie verschafften sich Zugriff auf seine Facebook-Seite, wo er über seine Ermittlungen schrieb. Sie drohten Will damit, dass sie all seine Privatnachrichten veröffentlichen würden und versuchten ihn mit zwei Raubüberfällen in Verbindung zu bringen, die er nie begangen hatte. Aus Angst vor Konsequenzen löschte Will tatsächlich seine Facebook-Seite und hörte auf zu ermitteln. Die Lüge über Jessicas Sachen konnte Matthew dennoch nicht mehr aufrechterhalten. Durch den Druck von außen wurde er 4 Monate später zu einem anderen Polizeirevier versetzt. 2018, fast ein Jahr später, äußerte Tollin, Matthews und Jessicas ältester Sohn, dass er nicht mehr bei Matthew bleiben wolle, da dieser ihn schlagen würde. Jessica meldete dies umgehend dem Jugendamt. Mehrere Psychologen sprachen mit Tollin und kamen schließlich zu dem Fazit, dass sie den Aussagen des Jungen glauben. Dadurch hat sie doch noch das alleinige Sorgerecht für ihre beiden Kinder bekommen. Das hat sie auch noch bis heute. Matthew arbeitet weiterhin bei einem anderen Revier als Polizist und hat nie eine Strafe für das mögliche Verbrechen an Jessica bekommen. Und damit sind wir am Ende der heutigen Episode. Sollte sie euch gefallen haben, bewertet den Podcast doch gerne und hinterlasst auch gerne ein Abo bei YouTube. Vielen Dank schon einmal im Voraus und ansonsten gibt es wie auch schon am Anfang nicht viel zu sagen, außer dass ich euch einen schönen Tag wünsche. Bis zur nächsten Folge, nächste Woche Montag. Ciao.